Aber in letzter Zeit, das hat man ja immer wieder mal bei LinkedIn mitbekommen, dass manche Kolleginnen und Kollegen so Kritik geäußert haben an den Vertriebsstrategien von Oviva und wie, also ich würde sagen, das Fax-Thema, das aufgekommen ist.
Für mich heißt so ein Fax, okay, da ist ein Patient und der will sich irgendwie mit seiner Gesundheit beschäftigen und der will bestenfalls abnehmen und hat sich deshalb für diese App irgendwie entschieden.
Also das ist ja wahrscheinlich auch ein anderer Typus Patient, der sagt, ich will eine Abnehmspritze haben, als der, der sagt, ja, ich möchte die Oviva-Diga haben. Transparenzhinweis. Diese Folge wurde finanziell unterstützt von Oviva. Solche Partnerschaften ermöglichen es mir, Docs digital, professionell und kostenfrei für dich anzubieten. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Dr. Alexandra Wittmer. Ich bin Fachärztin für Neurologie und ärztliche Psychotherapie mit einiger Erfahrung aus der Klinik, Praxis und dem Digital Health Sektor. Und heute geht es um Oviva Direkt, der digitalen Gesundheitsanwendung einer digitalen Ernährungstherapie bei Adipositas. Ich spreche mit Dr. Matthias Alex, Hausarzt, und Dr. Matthias Schurig, Geschäftsführer von Oviva Deutschland. Wir sprechen über Nutzen, Kritik und Einbindung in den Versorgungsalltag, auch im Zusammenhang mit Medikamenten wie zum Beispiel GLP-1. Eine sehr spannende Folge. Ich wünsche dir gute Erkenntnisse. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und heute habe ich bei mir zu Gast den Dr. Matthias Alex. Schön, dass du da bist. Und den Dr. Matthias Schurig von Oviva. Schön, dass du auch da bist.
Hallo.
Wer möchte als erster von euch starten und sich vorstellen? Matthias Alex, du bist der Erste.
Ja, dann sage ich Hallo in die Runde. Genau, ich bin Matthias. Bin Facharzt für Allgemeinmedizin und seit Oktober letzten Jahres niedergelassen in einer Hausarztpraxis in der Nähe vom Oberbergischen Kreis oder im Oberbergischen Kreis, in der Nähe von Köln, wer das nicht kennt. Und bin dort als Landarzt so gesehen tätig. Ja, und freue mich heute hier sein zu können.
Ja, Matthias, du bist dran. Wir haben ja so ein bisschen die Herausforderung mit zwei Matthias, aber wir kriegen es hin.
Müssen wir hinkriegen, genau. Vielen Dank, Alexandra. Ja, auch von meiner Seite, hallo. Vielen Dank für die Einladung hier in deinen Podcast. Mein Name ist Matthias Schurig. Ich bin Geschäftsführer bei Oviva hier in Deutschland. Oviva ist spezialisiert auf digitale Ernährungstherapie und wir bieten hier in Deutschland eine DIGA für Adipositas an. Und genau, vielen Dank auch für die Einladung zum Podcast und freue mich, hier zu sein.
Ja, Matthias, wir haben ja uns schon vor ein paar Wochen kennengelernt und da möchte ich nochmal gerne darauf eingehen. Du hast ja einen spannenden Lebenslauf, weil du ja gar nicht prinzipiell aus der Medizin kommst, aber jetzt im Gesundheitswesen gelandet bist. Was hat dich da jetzt so dran interessiert?
Genau, also mein Hintergrund ist, ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert am KIT in Karlsruhe und nachdem ich schon in der Digitalbranche hier und da gearbeitet habe, hatte ich mir überlegt oder fand ich Oviva deswegen interessant, weil ich gern an was mitarbeiten wollte, an einer Branche, wo die Digitalisierung noch nicht so weit fortgeschritten ist. Mhm. Das hat mich gereizt und natürlich auch gleichzeitig an einem Angebot arbeiten zu können, an einer digitalen Lösung, die dann am Ende vielen Menschen helfen kann. Das war so ein weiterer Grund, warum ich mich in Richtung Oviva aufgemacht habe.
Mhm. Letzte Frage zu dem Thema. Was hatte ich jetzt im Vergleich zu anderen Branchen? Was wundert dich immer wieder an der Gesundheitsbranche? Was ist anders als überall woanders?
Also ich bin echt überrascht, wie wenig digital viele Prozesse da noch sind. Gleichzeitig, wie stark der Dokumentationsaufwand ist, gerade das merken wir natürlich hier bei Oviva, da arbeiten wir oft so mit drei Stakeholdern zusammen, mit den Patienten, mit den Krankenkassen und mit den Ärzten, und wie viel digitales Papier da zwischen den Stakeholdern hin und her geschoben wird, da bin ich immer wieder überrascht. Und ja, dass es da noch keine Schnittstellen gibt, digitalisierte Lösungen, das war am Anfang echt neu für mich.
Mhm. Ja, das glaube ich. Das erzählen mir immer wieder alle, die sozusagen fachfremd sind und in diese Branche kommen. Was ich aber immer wieder sehr gut finde, weil manchmal ist man so, das kann der andere Matthias mir sicherlich gut bestätigen, so ein bisschen blind auf beiden Augen und man ist da in so seiner eigenen Bubble. Und ich finde es immer wieder schön und gut, wenn der Blick von außen drauf kommt und man auch so ein bisschen geschubst wird in bestimmte Richtungen. Und ja, darüber wollen wir jetzt auch gleich sprechen, weil so ein bisschen geschubst fühlten sich so einige Kolleginnen und Kollegen und Ärzte im Zusammenhang mit eurer digitalen Gesundheitsanwendung Uviva Direkt, die auch dauerhaft zugelassen ist im BfArM-Verzeichnis, dauerhaft aufgenommen ist. Aber in letzter Zeit, das hat man ja immer wieder mal bei LinkedIn mitbekommen, dass manche Kolleginnen und Kollegen so Kritik geäußert haben an den Vertriebsstrategien von Uviva und wie, also ich würde sagen, das Fax-Thema, das aufgekommen ist. Und ich habe gesagt, Mensch, kommt gerne zu mir, aber das ist ein wichtiges Thema, was ich gerne hier beleuchten möchte und auch eure Position und auch deine, Matthias, deine Position dazu gerne hören möchte, wie du das in der Praxis empfunden hast. Ja, was könnt ihr dazu sagen? Wer möchte starten?
Ich fange einfach mal an. Also das ist was, was ja nicht täglich, aber zumindest wöchentlich passiert, dass irgendwo das Fax angeht, was ja leider in der Hausarztpraxis immer noch ein wichtiges Kommunikationsmittel ist. Mhm. Und dann kommt irgendein Fax von Uviva zum Beispiel, dass der Patient XY Kontakt aufgenommen hat mit der Firma Uviva und das irgendwie ganz spannend findet und daran grundsätzlich interessiert ist, dass die Firma Uviva auch schon sich mit den Indikationen, Kontraindikationen beschäftigt hat, dass das ja alles gegeben wäre. Und jetzt könnte man doch als Arzt das doch direkt verordnen. So ist ja erstmal das, was zumindest bei mir dann am Schreibtisch dann irgendwie landet. Und ich kann schon verstehen, dass das manche Leute vielleicht irritiert. Denke, da kommen irgendwie 2-3 Faxe an. Was soll das denn eigentlich? Und vielleicht auch stört es auch ein paar Leute, die sich gar nicht mit DIGAS auskennen. Es gibt ja auch viele Ärzte, ältere Hausärzte, die, obwohl DIGAS jetzt schon seit ein paar Jahren ja da sind, immer noch nicht sagen, wir benutzen das, sondern einfach sagen, wir benutzen wir nicht. Dann, ja, für die ist das ja wirklich dann jedes Mal aufs Neue irritierend. Ich finde es persönlich gar nicht so schlimm. Für mich heißt so ein Fax, okay, da ist ein Patient und der will sich irgendwie mit seiner Gesundheit beschäftigen und der will bestenfalls abnehmen und hat sich deshalb für diese App irgendwie entschieden, da online recherchiert, wie auch immer, irgendwie ist halt darauf aufmerksam geworden. Und für mich ist immer so eine Art Hilferuf. Patient meldet sich, kommt nicht für einen Arzttermin, sondern macht es online über eine Homepage. Die Firma, so als Stellvertreter, meldet sich dann. Und ich glaube, dann ist wichtig, wie wir Ärzte so damit reagieren oder darauf reagieren. Und für mich ist es immer der Punkt dann, wenn ich den Patienten sehr, sehr gut kenne, dann rufe ich den einfach mal an und sage, wie ist die Lage? Ich sehe hier, Sie hätten sich dafür interessiert. Was haben Sie vor? Was ist der genaue Plan? Also wofür soll das dienen? Haben Sie sich damit informiert, was das auch bringt, wie lange das geht und so weiter? Und wenn ich den Patienten gar nicht kenne, dann bestelle ich den auch lieber ein und sage, gut, kommen Sie doch mal in die Praxis, dass wir einmal im Detail darüber reden. Und diese App, wenn man die eben nutzt, so eine DIGA, in irgendwie einen sinnvollen Kontext einordnen, wo auch, glaube ich, wir Ärzte eine Rolle spielen, dass es nicht einfach irgendwie sinnlos verordnet ist, sondern sinnvoll verordnet ist und der Patient aber auch sich ernst genommen fühlt.
Hm. Ja, manche hatten ja kritisiert, dass es an dieser Stelle die, dass sie vom Patienten gehört haben, die sie ja schon vergessen haben, also die schon irgendwie so 2-3 Jahre nicht mehr da waren und sagen, Mensch, meine Praxis ist so voll, wann soll ich denn die auch noch sehen? Was ist deine Antwort darauf? Also Herr Müller, der vor 3 Jahren das letzte Mal da war und du weißt gar nicht mehr, wie der aussieht und wer das überhaupt war. Und dann kommt plötzlich dieses Fax.
Genau, passiert wirklich auch ab und an. Ja, der Patient muss einen Hausarzt angeben, erinnert sich, oh ja, ich war ja vor 2 Jahren mal da, das ist mein Hausarzt. Manchmal kenne ich den auch wirklich gar nicht, da ich jetzt erst seit 2 Jahren da in der Praxis bin, wo ich jetzt tätig bin. Also ich nutze das und sage, guck dann mal rein, wann war der letzte Check-up ohnehin, denn Thema Abnehmen, da gehört ja auch drum zu gucken, wie ist der Stoffwechsel, wie ist die Schilddrüse eingestellt, gibt es andere Baustellen, die eine Rolle spielen. Und wenn der 2-3 Jahre nicht beim Arzt war, dann soll der doch einfach zum Check-up kommen, Blut abnehmen, Check-up machen und dann ist Uviva quasi ein Baustein. Ja, die Thema DIGA, ein Baustein von einem Check-up, wo man eben mit drüber spricht und deshalb finde ich auch das eher positiv. Aber klar, ich glaube, die meisten Hausarztpraxen sind ziemlich ausgelastet. Das ist natürlich wieder eine Art Karteileiche, die sich meldet. Trotzdem ist das auch unser Job als Hausärzte, sich darum zu kümmern. Also ich finde es tatsächlich positiv. Aber ja, es kann ein bisschen mehr Arbeit bedeuten für uns.
Mhm. Matthias, möchtest du das ergänzen?
Ja, also erstmal vielen Dank für deine Ausführung, Matthias. Also wir bei Oviva erkennen das natürlich an, ja, und dass wir da oder nehmen die Kritik daran sehr ernst. Ich würde das gerne so anhand von zwei Punkten einmal beantworten. Also einmal, was Matthias auch gerade sagte, wir haben diesen Prozess mit dem Fax sehr aus Patientensicht gedacht, im Sinne von, dass Patienten ja auf uns aufmerksam werden, die dann online auf unsere Webseite gehen und sich da registrieren können, unter anderem auch da ihren Hausarzt angeben und natürlich auch zustimmen, dass wir die Hausärzte in ihrem Namen kontaktieren können. Und dann ja, schicken wir dieses Fax raus, was dann jetzt ja hier gerade auch angesprochen wird. Aber darüber hinaus kontaktieren wir danach auch noch sehr stark den Patienten. Also unsere Intention ist schon, dass der Patient weiter im Driver Seat sitzt, wie man das jetzt mal so sagen würde, dass er also eigentlich, das ist zumindest unsere Idee und dann da unterstützen wir ihn auch ziemlich stark, dass er dann beim Hausarzt vorbeigeht, um sich dann durchchecken zu lassen, sich das Rezept abzuholen. Das ist also eigentlich die eigentliche Intention, wie wir auch eigentlich vorgehen. Das heißt, wir machen das nicht so, dass wir das nur dieses Fax rausschicken, sondern wir machen darüber hinaus auch, dass wir die Patienten kontaktieren. Jetzt haben wir natürlich noch den zweiten Punkt, den ich noch ansprechen möchte, ist, dass wir natürlich auch direkt mit Ärzten zusammenarbeiten, die regelmäßig unsere DiGA verschreiben. Und auch da hören wir das natürlich immer wieder und auch da gehen wir auf die Kritik ein, auf das Feedback, haben jetzt auch schon mehrere Anpassungen da gemacht. Insbesondere war ja auch immer wieder der Punkt, dass ich an bestimmten Formulierungen da gestört wurde. Das haben wir auch angepasst und überarbeitet, weil wir natürlich gerade nicht wollen, dass wir da so starke Kritik sind und insbesondere so eine negative Kritik auf uns ziehen.
Ja, okay. Und ihr seid ja auch erfolgreich. Ich meine, man sieht das ja an den Verschreibungszahlen. Also das heißt, ihr macht ja auch ganz, ganz viel richtig. Und das hat sicherlich auch, da kommen wir gleich drauf, auch mit den ganzen Inhalten und das, was ihr anbietet, zu tun. Und die Patienten sind zufrieden damit. Und es kommt zur Gewichtsreduktion. Wie gesagt, da sprechen wir gleich drüber. Aber ich kann auch sozusagen diese Kritik, und da sind wir, ich weiß nicht, ob das so eine Art auch Haltung in der Ärzteschaft ist oder wie wir unseren Job verstehen, welche Erwartungshaltung an uns gestellt wird. Wo ist unsere Therapiehoheit und wo haben wir das Gefühl, da mischt sich jetzt jemand da ein in meine Behandlung mit meinem Patienten? Und ich weiß nicht, ob das auch, Matthias, du bist noch eine jüngere Generation als ich und ich spüre so bei mir und ich könnte mir vorstellen, so meine Generation, die noch älter sind, dass die denken so, das will ich jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber dieses proaktive Zugehen vom Patienten auf uns und sagen so, ich will das jetzt und das läuft jetzt so, das ist absolut richtig und kann ich nur unterstützen, aber immer noch sicherlich in meiner einen oder anderen Stelle etwas ungewohnt und wird auch dementsprechend unterschiedlich wahrgenommen. Du sagst, das haben wir auch im Vorgespräch schon schön rausgearbeitet, Mensch, wie toll, ich werde damit so unterstützt, ja, und du findest es als gut, dass der Patient so autark ist und sich um seine Gesundheit kümmert und der andere Kollege sieht aber, was haben die denn hier zu sagen? Ja, die sagen mir gar nichts, was ich hier zu verschreiben habe. Ne? Und so kann man mit unterschiedlichen Brillen auf dieses gleiche Thema gucken und zu unterschiedlichen Schlüssen kommen. Und deswegen war es mir auch nochmal wichtig und das finde ich gut, dass ihr beide da das nochmal so aufgelöst habt und da Stellung bezogen habt, weil das doch schon an der einen oder anderen Stelle manche verunsichert hat. Und auch ich selbst es nicht so richtig einschätzen konnte, was soll ich dir da jetzt eigentlich von halten?
Ja, genau. Für mich ist das der Punkt, sagen, ich lobe ja den Patienten, sage, hey, super, Sie wollen sich mit Ihrer Gesundheit beschäftigen. Ja. Und das war jetzt so ein bisschen der Startschuss dafür. Ich glaube, das sollten wir unterstützen. Ja. Kann ja auch mal sein, dass man nachher sagt, okay, Sie sind gerade, weiß ich nicht, so gestresst, beschäftigt, eine App passt gerade gar nicht irgendwie in Ihren Lebensablauf. Dann reden wir über was anderes, machen Check-up, wie auch immer. Und ich glaube, was sich schon Ärzte bewusst machen, ist immer mit einer Verordnung von einer DiGA löst man einen Cashflow an diese Firma aus. Ja, das ist so. Das ist extra budgetär. Das heißt, uns als Ärzte stört es im Sinne, wenn wir nur egoistisch auf unser Budget gucken, stört uns das nicht. Aber es ist so natürlich für Kosten für die Krankenkasse. Aber, und das ist der Punkt, der Patient hat ja einen Mehrwert, den ich ihm vielleicht selber mit dem, was ich als Hausarzt gerade leisten kann, gar nicht bieten kann vom Zeitkontingent her. Und dann sollte ich ihm das auch nicht verwehren. Aber ich sollte es mir trotzdem bewusst machen und nicht damit inflationär umgehen, sondern sagen, gut, es muss eingebettet sein in einen Kontext. Und wenn das der Fall ist, dann profitiert der Patient aber auch davon und dann soll er es auch gerne nutzen. Nur andersrum, genau. Wenn es Patienten gibt, die das danach gar nicht nutzen. Das ärgert mich dann ehrlicherweise meist, weil denke ich so, jetzt haben wir als Krankenkasse quasi Geld dafür bezahlt, du wolltest es nutzen, jetzt hast du es gar nicht genutzt. Das versuche ich auch am Anfang dann immer irgendwie auszuschließen, dass man sagt, der ist wirklich motiviert dafür, der kann sein Handy benutzen, der hat da Lust drauf, dann haben wir einen Effekt und dann ist es gut. Aber manchmal gibt es, dass Patient kommt, selten zum Glück, sagt er, habe ich eigentlich gar nicht benutzt. Und das, da gibt es dann mit mir so eine gewisse Frustration, wo ich denke, schade, nicht nur finanziell, also, sondern auch eine Chance für dich gerade.
Ja, ich hack da ordentlich danach, wenn das der Fall ist. Aber das soll jetzt nicht hier primär das Thema sein, weil ich finde das auch spannend, wenn sich das in diese Richtung entwickelt. Und früher, also als ich angefangen habe zum Verschreiben, kam es häufiger vor, dass die Leute kamen und dachten, oh, ich habe nichts gemacht. Dann habe ich gedacht, hä, wann liegt denn das? Aber man muss halt auch den richtigen Patienten finden. Lass uns jetzt erstmal auf den Nutzen von Oviva.
Genau, ja? Ich kann noch eine Sache oder zwei Punkte würde ich gerne noch ergänzen.
Ja.
In der Diskussion, um das auch nochmal sozusagen klarzustellen. Wenn wir natürlich die Kritik von einzelnen Ärzten kriegen, dass die sagen, bitte schreibt mich deswegen nicht mehr an, weil ich das möchte selber entscheiden, da reagieren wir auch immer drauf. Also wir stellen danach technisch sicher, dass der Arzt dann keine weiteren von diesen Faxen bekommen sollte. Das heißt, dass wir dann nur noch den Patienten kontaktieren und ihm dann sagen, okay, bitte einmal vorbeigehen und hier sind dann irgendwie Vorlagen oder nach den Verordnungsdokumenten Fragen. Ja, also das stellen wir, also das wollte ich einmal sagen, dass wir da auf jeden Fall drauf reagieren und das auch sicherstellen. Und die zweite Sache, ich glaube, es gibt einfach sehr, sehr viele, tausende von Hausärzten. Und wir kriegen natürlich jede Art von Feedback, ne? Also von diesem sehr starken negativen Feedback über diese Faxprozesse, die sich da sehr gestört fühlen. Und wie gesagt, wir reagieren da drauf, aber auch bis zu welchen, die dann sagen, sie finden das ziemlich gut, ist ziemlich einfach, auch ein Auslöser, dass meine Patienten noch mal in meine Praxis kommen können und ich dann wieder in den Kontakt mit denen komme. Also da ist wirklich ein ziemlich breiter Blumenstrauß. Aber klar, uns ist bewusst, dass das auch offensichtlich negativ wahrgenommen werden kann.
Ja, also ihr macht auch ganz viel richtig, sonst wärt ihr nicht bei diesen Verordnungszahlen, wo ihr seid. Und da lasst uns jetzt mal in der Tiefe darüber sprechen, bezüglich des Nutzens für die Patienten. Matthias, was würdest du sagen, kannst du vielleicht auch gleich ein Fallbeispiel erzählen von einer Patientin, einem Patienten, wo du gesagt hast, das war ein geeigneter Kandidat für Oviva und das war der Nutzen.
Ja, ein Patient tatsächlich, der allererste, der mich überhaupt auch selber mit Digas konfrontiert hat lassen, war eine Krankenschwester, die 48 Jahre, ich muss mir nochmal rausgesucht gehabt, und die kam auch ganz zu Anfangszeiten wirklich, vor über 2 Jahren, und sagte, ich hätte gern diese App hier, Oviva heißt die. Okay, was haben Sie mit vor? Ja, will ich abnehmen. Und ich so, okay, weiß gar nicht genau, wie das geht. Und das war für mich wirklich der Startschuss, wo ich gesagt habe, wissen Sie was, ich informiere mich und kommen Sie einfach nächste Woche nochmal. Und dann habe ich mich informiert. Und so bin ich das erste Mal eigentlich mit dem grundsätzlichen Thema Digas konfrontiert worden. Und dann dachte ich, kann ja eigentlich nicht sein. Ne? Das ist eine ältere Person und auch der Patient kommt auf dich zu als Arzt. Das solltest du eigentlich schon wissen. Und dann habe ich mich damit informiert, wie läuft es mit Digas, wie ist es, dann kriegt man als Arzt solche Testversionen zu und dann kann man sich das selber mal angucken und den Patienten wieder einbestellt und gesagt, so, habe mich informiert, ja, wir können das sehr gerne verordnen. Und der Patient war natürlich motiviert, wenn er selber damit ankommt. Und der hat das auch, oder sie hat das auch als erstes dann bekommen. Und ich habe mir das mal mitgebracht hier. Das war nämlich auch tatsächlich ein großer Erfolg. Die hat am Anfang, also muss man einmal die Indikation kurz prüfen, und die hatte ein Ausgangsgewicht von 102 Kilogramm bei 1,72 Meter. Das ergibt, wenn man das ausrechnet, BMI von 36,5. Würde also in die Kategorie Adiposis Grad 2 fallen. Und hat dementsprechend, ja, die Indikation ja gegeben ist und man die Kontraindikation quasi ausschließt, die Verordnung bekommen. Und das war total schön. Die hat dann nämlich gesagt, okay, ich brauche irgendwie einen Startschuss, ich will irgendwas wie was haben, was mir hilft, was mich so ein bisschen begleitet, was mich regelmäßig daran erinnert, was mir auch nochmal vielleicht so ein paar Sachen irgendwie erklärt. Ich habe zwar als Krankenschwester ein gutes Basiswissen, aber irgendwie würde ich doch gerne mal in die Tiefe gehen. Und dann hat die tatsächlich in den ersten 3 Monaten 7 Kilogramm abgenommen, kam von 102 auf 95 Kilo, BMI dementsprechend dann 32,1, ich habe das eben nochmal nachgesehen, also formell dann nur noch Grad 1, war sicherlich also überdurchschnittlich viel, diese 7 Kilo, sprich ja knapp 7% dann in dem Fall Gewichtsverlust in diesen ersten 3 Monaten. Und das war total schön, ne, wo man erstmal sagen kann, die dann auch wieder einbestellt, gesagt, das läuft ja super, was machen Sie denn anders? Und dann sagte sie, ja, gut, diese App ist ein Baustein, aber ich mache auch mehr Sport, dann bin ich mir nochmal dieser ganzen Schichtarbeit im Krankenhaus bewusst und versuche da auch nochmal mich teilweise anders zu ernähren. Also man hat gemerkt, dass damit so ein Prozess in Gang kam. Und dementsprechend hatte sie in den ersten 3 Monaten da 7 Kilo abgenommen. Danach ging die Gewichtsabnahme etwas zurück. In den nächsten 3 Monaten hat sie nochmal verlängert, dann waren das dann nochmal 3 Kilogramm. Also, aber auch das war super, wo man sagen muss, ja klar, ist am Anfang die Differenz, das, was man abnimmt, mehr, weil man einfach mehr Sachen auf einmal ändert. Und danach hat man ja irgendwann schon ein ganz gutes Level, Sport ist etabliert, wieder mehr, die Ernährung ist ein bisschen angepasst. Und ich glaube, das ist auch wieder unsere Aufgabe als Ärzte, dann zu sagen, hey, das ist super. Und wenn Sie jetzt in den nächsten Intervall etwas weniger abnehmen, super. Aber Sie haben es erstmal geschafft, überhaupt das Gewicht zu halten. Und Sie haben zusätzlich weiterhin abgenommen. Das geht ja in eine tolle Richtung. Ja, dann kann man das ja über den BMI als das Kriterium, was wir da halt im Moment eben so haben, auch einordnen und sagen, wir sind immer noch übergewichtig. Ja, so ist es halt. Aber Sie haben ja schon eine riesen positive Veränderung gehabt. Und das weiß man ja auch, dass es dieses ärztliche Gespräch, wo einer einem gegenüber sitzt und durchaus auch mal lobend interagiert und sagt, Mensch, wir haben schon viel geschafft, machen Sie weiter, erwarten Sie ein bisschen weniger als am Anfang. Das, ja, die Patientin hat es dann noch, ich glaube, die App hat sie danach noch 2-mal verlängert, also das erste Mal und ein 2. Mal. Danach nutzt sie jetzt nicht mehr, sagt, ich brauche das jetzt so für mich nicht mehr. Ich habe diese Lerneinheiten da so gemacht, das da über 9 Monate durchgezogen, habe da insgesamt hat sie circa 10 Kilogramm verloren und wird das jetzt versucht, das so zu halten und hat es auch tatsächlich im Moment so geschafft. Also eigentlich ein ganz schönes Beispiel, wie jemand Externes auf einen zukommt, sich damit, dass man sich selber damit beschäftigt und das ist auch eine Motivation, hier heute zu sein, dass man nochmal vielleicht auch den Ärzten, die das bisher nicht machen, oder sagen, ja, weiß ich gar nicht, wie das genau geht, sich vielleicht mal damit beschäftigt, weil diese Digas schon grundsätzlich, sei es jetzt Uviva oder andere Ligas, die es eben gibt. Also man würde sich selber mit seinem eigenen ärztlichen Repertoire etwas beschneiden, wenn man das gar nicht nutzen würde.
Ja, das kann ich nur unterstreichen. Und schön, vielen Dank für die doch beeindruckende Geschichte. Und wir können ja auch ganz viel von den Patienten lernen. Das ist auch immer gut. Finde ich auch in diese Richtung sehr wertvoll. Viele Kollegen, also die ich erlebe und spreche, die sagen immer so, ja, wie kann denn jetzt so eine App oder so eine Technologie zu einer, wie kann die zu einem besseren Gesundheitsverhalten beitragen? So, Matthias, wie ihr möchtet, könnt ihr antworten. Was sind die entscheidenden Wirkfaktoren oder die Mode of Actions in Uviva, damit es zu dieser Verhaltensänderung kommt, zu diesen Impulsen kommt, weil muss ja sagen, es geht ja nicht an sich um die Anwendung an sich, sondern das, was sie dann letztendlich hinten raus auslöst. Wer möchte darauf antworten? Was ist sozusagen das, was wirklich wirkt?
Kann gerne, also die Aussage von Patienten, die ich meist höre, ist dieses Esstagebuch. Also einfach. Aha. Es ist ja nichts anderes als ein Zettel und ein Stift. Der Patient soll einmal aufschreiben, was er denn isst. Und der Vorteil dann, das kann vielleicht Matthias noch besser erklären, ist, dass über die Fotos dann in etwa ausgerechnet wird, wie viel Kalorien da denn etwa noch dahinter stecken. Also um auch dem Patienten mal bewusst zu machen, was sind denn jetzt eher kalorienreiche und eher kalorienarme Lebensmittel. Denn das wissen auch nicht alle Patienten.
Ja.
Wir haben auch nicht, oder wenn ich von mir spreche, habe ich jetzt nicht die Zeit, allen Patienten in die Ernährungsmedizin tief einzutauchen. Und das kann man eben dann ja an so eine App abgeben, die das ja durchaus gut aufbereitet, den Patienten in kleineren Häppchen vermittelt. Also das ist, glaube ich, das, was Patienten mir sagen. Das, wo sie am meisten mitnehmen, ist nochmal, ich merke mit, ich esse wieder was, ich schreibe das auch auf. Mein Handy habe ich eh immer dabei im Vergleich zu einer Liste, die ich irgendwo vergesse. Und über dieses Foto-Esstagebuch kriege ich auch in etwa mit, wie viel Kalorien das denn gerade waren und muss das jetzt nicht ausrechnen. Ich weiß nicht, wer das noch kennt. Früher gab es mal solche Rechner und Tabellen und alles irgendwie. Das ist natürlich sehr, sehr umständlich und ja, die Patienten werden auch bequem. Man ist gewöhnt, dass man Google Lens oder solche Sachen für Dinge nutzt. Und deshalb positiv finde ich, dass eben Firmen auch solche Dinge entwickeln, dass es für den Patienten einfacher ist, diese Infos zu kriegen.
Ja, Matthias, magst du das ergänzen?
Genau, vielleicht kann ich da einfach ergänzen. Also wenn ich das einmal so strukturieren kann, haben wir eigentlich drei Wirkmechanismen, die wir anwenden. Das ist einmal das Thema Selbstedukation, Selbstreflexion und Selbstmanagement, nennen wir das, glaube ich. Und das, bevor ich dann gerne auch nochmal auf das Tagebuch eingehe, aber diese drei Punkte, was bedeutet das konkret? Also Education ist, dass man genau über unsere App sich mit dem Thema Ernährung ganz konkret auseinandersetzen kann. Da gibt es so Lerninhalte, die man so durchgehen kann und sich erstmal die Theorie sozusagen erarbeiten kann. Nach meinem Verständnis auch oft, was Matthias gerade sagte, wo Ärzte im Praxisalltag gar nicht die Zeit dafür haben. Das ist das eine Punkt. Dann haben wir das zweite, Selbstmanagement. Das sind so Sachen, dass man sich so, dass wir den Patienten oder die Patientin unterstützen, dass sie sich Ziele setzen, die sie dann täglich über so Erinnerungsfunktionen aus der App abarbeiten können. Ja, das kann beispielsweise sein, dass man ein paar tausend Schritte pro Tag geht, dass man so zwei oder drei Liter Wasser trinkt, ne? Also so Sachen, die dann auch da Sinn machen, dass man das nutzt. Und das dritte ist das Selbstreflexionsthema. Und da ist gerade, wie Matthias sagte, in der Tat, das ist eigentlich auch eins meiner und das Lieblingsfeature von vielen, vielen Patienten, das ist nämlich dieses Esstagebuch. Vielleicht kann ich das mal ein bisschen beschreiben. Das ging ja los. Wir haben ja früher bei Oviva auch Ernährungstherapie angeboten, wo Ernährungsberater oder Ernährungsberaterinnen mit dem Patienten interagiert haben. Da haben wir in der Tat gesagt, nimm doch mal hier, schreib mal auf mit dem Blatt Papier, was du da jeden Tag isst über 2-3 Wochen. Und danach konnte man das mit der Ernährungsberaterin besprechen. Das haben wir schon mal in dem ersten Schritt weiterentwickelt, dass man das also digital machen kann, Fotos davon machen kann und dann selbst reflektieren kann, was ich esse. Und wir haben das jetzt sogar noch mal weiterentwickelt. Da investieren wir wirklich auch sehr viel IT und Produktmanagement-Ressourcen rein, dass wir das jetzt auch KI-unterstützt machen. Das heißt, was wir jetzt aktuell machen können ist, oder was die Patienten jetzt schon machen können, die können ein Foto von ihrer Mahlzeit machen. Die KI erkennt dann, was gegessen wird oder was da auf dem Teller ist, ne, also welche Mahlzeit das ist, gibt das als Feedback zurück. Da steht dann also beispielsweise drunter Teller mit 4 Falafeln, 2 Tomaten, 3 Scheiben Gurke und ein Blattsalat oder so. Und dann können wir darauf auch wiederum schon berechnen, welche Nährstoffe da enthalten sind. Und jetzt kommt es, haben wir nochmal weiterentwickelt, dass wir das dann nämlich in einen Ernährungskompass einfließen lassen, wo man dann also sehen kann, welche Nährstoffe ungefähr dann in der Mahlzeit enthalten sind. Ja, okay. Also das ist da nochmal weiterentwickelt.
Also viel Proteine oder
viel Proteine, genau. Also nicht, da steht jetzt keine Zahl, sondern wir haben das über so ein Ampelsystem gemacht. Ne? Also das ausreichend viel Proteine, vielleicht ein bisschen zu viel Fett und zu wenig Kohlenhydrat oder so. Das ist dann pro Mahlzeit. Und dann aggregieren wir das dann auch nochmal über den Ernährungskompass auf einen Tagesblick auf, wo man also sehen kann, wie ist denn die Makronährstoffzufuhr, wo man also aussehen kann, habe ich denn heute schon genug Proteine und genug Kohlenhydrate gegessen? Und dann können wir darauf wiederum basiert sogar so individuelle Ernährungstipps am darauf folgenden Tag anzeigen, wo man also sehen kann, okay, Mensch, hier ist doch mal ein bisschen mehr Proteine, fokussiert das dann heute so, oder vielleicht weniger Kohlenhydrate, je nachdem, was dann der Patient oder die Patientin am Vortag gegessen hat. Also ein super Beispiel, wie das funktioniert, wie wir das auch systematisch weiterentwickelt haben und da also sehr positives Feedback kriegen.
Schon eine größere Individualisierung bezogen auf das jeweilige Essverhalten der Patienten. Ja, sehr spannend. Also, dass ihr schon sozusagen, das ist ja immer die Frage, wie weit KI schon in Digas vorhanden ist oder nicht. Also, ihr nutzt es schon. Andra, Matthias, hast du bei dieser Patientin oder auch bei anderen schon erlebt, dass sich dann sozusagen nicht nur zu einer Gewichtsreduktion gekommen ist, sondern auch, ich meine, es wird ja immer auch gemessen, ich glaube, das bei euch auch, Zunahme von Arbeitsfähigkeit und aber auch Lebensqualität. Es waren ja auch sekundäre Endpunkte in der Studie, gehen wir später ja nochmal drauf ein. Aber auch vielleicht Werte wie Blutdruck oder auch Cholesterinwerte, was ist da? Was kannst du dazu sagen? Hast du da Rückmeldung zu?
Ja, gern. Also deshalb finde ich das schön, wenn das Ganze immer in so einen richtigen Check-up integriert ist, weil so ein Check-up gehört Blutdruck messen, mal über die Vorerkrankung sprechen. Dazu gehören auch die Blutfette, das LDL, das HDL, Cholesterin, Triglyceride. Also diese Punkte sich anzugucken. Und das ist was, also eine andere Patientin, die hat auch Oviva benutzt und die hat am Ende gesagt, ich habe eigentlich kaum abgenommen tatsächlich. So, es war gut, also hatte wirklich viel gesagt, es war total gut und hilfreich, das alles zu machen, aber an Gewicht habe ich jetzt eigentlich nicht so viel abgenommen. Und das war trotzdem ein super Gespräch mit ihr, weil man hat gemerkt, diese ganzen Lifestyle-Changes, wie wir das ja immer nennen, ne? In jeder Leitlinie steht drin, vom Diabetes, vom Bluthochdruck, erstmal Lifestyle-Changes. Und dann müsste man sich wieder hinsetzen mit dem Patienten, ganz viel besprechen. Machen wir ja auch, aber das nur mal so über eine App zu machen, ist ja ganz gut. Und die hat es geschafft, mehr Ausdauersport einzubauen in ihren Alltag. Sie hat es geschafft, auf die Ernährung zu achten. Und das war was, wo man das tatsächlich auch, wir haben es danach mal gemessen, die Blutwerte haben sich ein bisschen, so 5-10% waren das um den Dreh verringert durch die bessere Ernährung. Der Blutdruck war vorher nämlich so grenzwertig, wo wir drüber gesprochen haben, brauchen wir nämlich ein Medikament, sollte man ACE-Hämmer beginnen, ja, nein. Und die Patientin sagte, nee, möchte ich nicht, ich würde das gern erstmal selber so versuchen, diese App hier wäre für mich irgendwie eine Unterstützung, ich will mich jetzt einfach diesen Startschuss gern nutzen, weil ich auch Medikamente blöd finde. Hab ich gesagt, super, ja, machen Sie das, aber kommen Sie einfach wieder und wir messen dann nochmal, wir machen nochmal eine Langzeitblutdruckmessung, wir gucken, was passiert. Und bei der war das dann tatsächlich so, dass die Blutdruckwerte danach ja so 5-6 Millimeter HG weiter unten waren und wir dann in dem Bereich waren, wo wir gesagt haben, wissen Sie was, ist super, ja, Sie haben, gucken wir mal, was Sie können. Sie brauchen tatsächlich keine Medikamente, sondern Sie haben selber geschafft, dass wir in einen normalen Blutdruckbereich kommen, wo wir vorher so an der Grenze waren. Und wir sehen auch, was für ein Effekt es auf den Fettstatus hat. Da wissen wir, dass ein Großteil davon auch genetisch ist. Da kann man sicherlich nicht alles regeln. Das wäre jetzt auch vermessen zu sagen, dass da alles mit einmal toll wird. Aber ich freue mich, wenn der Patient selbst wirksam wird und mitkriegt, es hat einen Effekt. Und BMI, ja, gibt's ja viele Infos drüber, dass das jetzt auch nicht der optimale Parameter ist. Aber es ist halt ein Parameter. Und genauso gibt's andere Dinge, ja, was du jetzt gerade schon sagtest, der Blutdruck, der Fettstatus, wo man auch da Veränderungen sehen kann. Und das war bei dieser Patientin irgendwie schön. Die sagte, hey, mir hat das auf jeden Fall geholfen. Ich fand das sinnvoll. Vielleicht nehme ich jetzt in den nächsten Monaten noch ein bisschen was ab. Und die ging wirklich eher motiviert raus und nicht demotiviert raus. Und ich glaube, das ist auch unsere Aufgabe als Hausärzte, da zu begleiten, das Positive herauszuarbeiten und sagen, hey, es lohnt sich aber. Ne? Gucken Sie mal, Sie haben gerade es geschafft, ein Medikament einzusparen. Super.
Genau, und ich habe auch dir, also ich mache immer wieder die Erfahrung, gerade dieses Zurückmelden von konkreten Zahlen, und da kommen wir ja auch nochmal drauf, Matthias, das habt ihr ja auch in Oviva, gibt es ja auch Reports, so wie ich das weiß, hilft auch immer wieder sozusagen dieses, ja, dieses Biofeedback und wirklich sehen, aha, das hat nicht nur Einfluss auf mein Gewicht, sondern auch auf meine Cholesterin oder meine Blutdruckwerte, dass das unheimlich verstärkend ist. Und je mehr man das zeigt, desto besser ist es.
Subjektiv sind es vor allem Männer. Also Männer lieben es, Dinge zu messen und zu gucken, die ändern sich den Werte, wenn ich irgendwas tue. Also ist wirklich, wenn man so einen Laborparameter dann aufmacht und die Werte und man sieht den Vergleich, also der Mann freut sich immer, sagt, das ist super hier. Und die Frau sagt, no, das ist doch ganz nett. So,
wieder
immer gleich, aber mir fällt schon auf. Ja.
Ja, wir bedienen wir hier jetzt hier wieder die Klischees und ich muss mal kurz denken, ist das bei mir auch so? Die Männer sind immer noch gerne noch mehr am Tracken und Beobachten. Das stimmt wahrscheinlich wohl schon noch.
Weil interessant ist, dass es gibt diesen neuen DIGA-Report über 2024, hat mir das mal durchgelesen, der kam gerade im April raus, dass von allen DIGAs jetzt allerdings, die es gibt, wo es circa 1 Million Verschreibungen gab, und davon, habe ich es irgendwo stehen, sind 69% haben Frauen, diese eine DIGA, und eben ja, die 31% sind dann eben Männer. Also dass DIGAs, warum auch immer, tatsächlich etwas ist, was eher Frauen sich verschreiben lassen oder verschrieben bekommen, wie auch immer, im Vergleich zu Männern.
Ja, das
spricht jetzt ein bisschen, was ich vielleicht gesagt habe, aber ja, das ist zumindest die Lage.
Das ist extrem spannend und wer weiß, welcher Bias dahinter steckt. Ich weiß es jetzt nicht, aber das sollte man auf alle Fälle nochmal genauer beobachten, ob man da mit Männern anders ins Gespräch geht als mit Frauen. Puh, keine Ahnung, ich mach's nicht. Also ich denke, dass ich keinen Unterschied mache. Aber ja, ich glaube, diese Frage, das können wir nicht beantworten. Du, Matthias, wahrscheinlich auch nicht, ne?
Eine Idee ist, der größte Faktor sind psychische Erkrankungen für DIGAs. Das muss man sagen, weniger Adipositas. Und Frauen sind, glaube ich, eher dazu bereit, sich manche Sachen einzugestehen oder einfach Hilfe zu suchen im Vergleich zu manchen Männern. Ich glaube, dass das auf jeden Fall ein Faktor ist. Sicherlich nicht der einzige, aber diese Thema Hilfe annehmen, glaube ich, gibt es auch einen Geschlechtsunterschied. Aber
wahrscheinlich, ja. Nochmal kurz zu den Indikationen. Indikation ist Adipositas BMI 30 bis 40. Ne? Und kurz mal die Kontraindikation erwähnt. Ich finde es immer wieder wichtig zu sagen, weil auch das sollte man sich bewusst machen. Manche denken, oh ja, so eine App in Anführungsstriche oder so eine Liga, der hat keine Kontraindikation, aber das stimmt nicht. Welche sind es?
Also der Diabetes Typ 1, dem sollen wir das nicht geben. Wenn Schilddrüsenunterfunktion bekannt ist und die nicht ausreichend therapiert ist oder gar nicht therapiert ist, ich kann das vielleicht gerne andere Matthias was erklären, wieso es dazu kam, ich weiß es nicht genau, aber das steht auf jeden Fall bei den Kontraindikationen. Und ein Cushing-Syndrom, also eine ernstzunehmende Stoffwechselerkrankung, die noch dahinter steckt, dann fällt es raus. Und spannender sind wir bei den Indikationen, der Patient muss über 18 sein, also manchmal gibt es auch ein, zwei Jugendliche, die sollte man gerne hätten, wäre vielleicht auch sehr sinnvoll, aber ist halt Theorie oder ist nicht indiziert in dem Fall. Vielleicht, weiß nicht, ob es da auch ausgeweitet wird, vielleicht kannst du, Matthias, da auch gleich noch was zu sagen. Aber das wären die harten Kontraindikationen. Typ 1 Diabetes.
Erstörung?
Bin mir nicht ganz sicher, ich glaube nicht, aber Matthias, sag du vielleicht was dazu als Firma.
Genau, also zu den Kontraindikationen, da kann ich jetzt auch nicht mehr sagen, was du gerade sagtest, ne? Also da bin ich jetzt zu wenig Mediziner, als zu erklären, warum das der Fall ist. Zum Thema Alter unter 18, alle Ligas allgemein können erst ab 18 verschrieben werden. Das ist also in der Liga-Gesetzgebung nicht vorgesehen, dass Jugendliche unter 18 Ligas nutzen.
Ja.
Aber noch zum Thema Essstörung. Ich glaube, es steht nicht bei den Kontraindikationen, aber ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, jemanden mit einer Binge-Eating-Störung oder einer Anorexie nervosa jetzt auch noch extra das Essen tracken zu lassen.
Ja, ja.
Also, nee, glaube ich, also, steht eine Definition im Haus.
Ja, ich hält raus. Es ist eine Ausschlusskriterium, schwere psychische Störung, Alkohol, Drogenmissbrauch, instabiler und aktive Essstörung, ja. Genau, das war mir nochmal wichtig, dass wir das auch nochmal sozusagen uns auch nochmal bewusst machen an dieser Stelle. Aber Matthias, kannst du vielleicht trotzdem nochmal ein bisschen was zu der Studie erzählen, die UVIVA gemacht hat? Das wäre schon nochmal sehr schön.
Ja, sehr gerne. Ich glaube, du gehst jetzt ja vor allen Dingen auf die Zulassungsstudie ein,
genau,
die wir in 2022 gemacht haben. Sehr gerne, weil wir haben jetzt gerade nämlich auch nochmal eine Folgestudie gemacht.
Da darfst du auch gerne drüber berichten.
Ja, sehr gerne, weil das ist bei uns so ein, also einer unserer Unternehmenswerte ist es, dass wir den Patienten an erster Stelle stehen. Und das bedeutet zum Beispiel, dass wir sehr evidenzbasiert vorgehen und dann mal wieder auch Daten sammeln, die auch auswerten. Deswegen begleiten wir diese ganze Entwicklung auch mit wissenschaftlichen Studien. Aber zurück zur Zulassungsstudie. Genau, die Zulassungsstudie ist eine Studie aus dem Jahr 2022, die wir zusammen mit der TU München gemacht haben, mit dem Professor Hauner. Das war eine randomisiert kontrollierte Studie, die insgesamt über 6 Monate ging. Es waren 156 Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die einen BMI von 30 bis 40 hatten. Mhm. Und die Studienteilnehmer wurden auf zwei Gruppen aufgeteilt, wobei die Randomisierung stratifiziert nach Alter und Geschlecht erfolgte. Und die Interventionsgruppe, die hat unsere Oviva Direct App 12 Wochen genutzt. Und die Kontrollgruppe hat keine Behandlung erfahren dürfen, wie das entsprechend der Versorgungsrealität oftmals der Fall ist. Und hat dann erst nach den 12 Wochen, also ab der 13. Woche, dann hatten wir den Oviva Direct für 12 Wochen nochmal angeboten. Also so war das Studiensetup. Und die Endpunkte, auf die wir untersucht haben, war, dass wir auf einen primären Endpunkt gegangen sind. Das war in der Studie die Gewichtsreduktion,
ja,
die wir nach 12 Wochen gemessen haben. Die Messung erfolgte vor Ort im Studienzentrum der TU München. Und da kam dann raus, dass wir so circa 3,2% Gewichtsverlust nach 12 Wochen in der Interventionsgruppe feststellen konnten.
Mhm.
Genau, das war die Zulassungsstudie. Übrigens, das begleiten wir, wie gesagt, sehr wissenschaftlich. Die Ergebnisse wurden dann auch in dem Journal oder mit Journal, wie man da auf Englisch, glaube ich, sagt, publiziert, im International Journal of Obesity. Das war nochmal wichtig, auch sind die Studienkollegen, also auch in unsere internen wissenschaftlichen Kollegen nochmal mitgegeben, dass das auch öffentlich publiziert wurde und wohl ganz ganz gut nachvollziehbar war. Das zeigt also, dass wir, wie wir die Zulassung gemacht haben, auch die Studie, dass das sehr professionell war und wirklich gute Qualitätsanforderungen auch erfüllt hat.
Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Die
Zahl finde ich interessant, weil manchmal muss man auch Patienten ja bremsen. Ne? Patienten möchte jetzt abnehmen und es soll alles sofort gehen. Und auch da ist, glaube ich, so dieses ärztliche Gespräch wichtig, es einzuordnen, sagen, wir liegen bei irgendwas zwischen 3-6% in den ersten 3 Monaten. Ne? Also, oder so haben wir in etwa die Zahlen. Und wenn ein Patient mal mehr abnimmt, ist super, aber ich versuche den fast eher schon zu bremsen, sagen, es geht dann vielleicht auch so nicht weiter, sondern sie werden ein bisschen weniger abnehmen oder auch wenn er im ersten Monat, manchmal schaffen sie es auch dann doch einen Ticken weniger sogar oder 2-3 Kilo auf 3 Monate, wie auch immer, zu sagen, hey, wissen Sie, Sie haben den Trend schon mal gewendet. Ja, die letzten Jahre haben Sie immer zugenommen und Sie haben es schon mal geschafft, den Trend richtig einzuschlagen und jetzt heißt es irgendwie durchhalten. Das ist halt eher ein Marathon statt ein Sprint. Ja. Und deshalb, glaube ich, finde ich diese Zahlen auch wichtig, dass man das transparent kommuniziert und nicht sagt, das ist eine Wunder-App, mit der App wird alles toll. Nein, die App macht genau gar nichts, sondern was macht, ist, dass der Benutzer die App anwendet, sich diese Sachen eben wirklich sehr zu Gemüte führt und ja, dann eine Lebensstiländerung hervorruft und die App das Ganze dann begleitet und vielleicht mal ein bisschen moderiert. Das ist dann so das, was dahinter steckt. Aber deshalb finde ich es gut, diese Zahlen zu besprechen und keine zu hohe Erwartungshaltung zu haben, aber auch eine Erwartung zu haben, sehen Sie, es wirkt, es passiert was, aber Sie müssen schon aktiv werden dabei.
Ja, das ist auch nochmal ein guter Punkt. Ja. Also wir orientieren uns da auch sehr an den Adipositas-Leitlinien, die es ja da gibt. Und da steht drin, dass eine Gewichtsreduktion von 5-10% nach 6-12 Monaten erstrebenswert ist. Ne? Also dass man dann sagt, also, okay, also 6 Monate, 5%, das ist so das, was zumindest auch von den Leitlinien vorgegeben ist. Und das unterstützt, glaube ich, nochmal ziemlich gut, was du sagst, Matthias, dass es also hier nicht darum geht, ruckzuck, keine Ahnung, 6-8% innerhalb von 3 Monaten zu verlieren. Ich glaube, da muss man dann eher andere Medikamente oder so anwenden.
Ja, genau. Und das ist ein total wichtiger Punkt. Und da wollten wir ja auch nochmal drüber sprechen, über die ganzen tollen Abnehmspritzen, was die Erwartungshaltung der Patienten auch ist, ne? Also Medikamente lösen bei vielen natürlich aus, ja. Und das geht innerhalb von Sekunden bis 2-3 Wochen auch. Ich meine, bei Antidepressiven ist das genau das Gleiche. Und hier geht es um wirklich nachhaltige Verhaltensveränderung und wirklich ein Bewusstseinsveränderung, die da begleitet ist. Und du hast so richtig gesagt, das ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Aber das braucht immer wieder auch ärztlichen Kontext und Erklärung, damit die Patienten sozusagen nicht enttäuscht sind, wenn sie nach 3 Tagen die Diga gemacht haben und sagen, ich habe immer noch genau das gleiche Gewicht. Ja, aber solche Ideen haben die Leute oder dass sie sofort wieder tolle Stimmung haben oder sowas. Und ich glaube, das braucht immer wieder nochmal unsere Einordnung und Erklärung an dieser Stelle. Was machst du denn mit den Patienten, die, ja, ich weiß nicht, hast du welche, die sagen, ich will jetzt hier so eine Abnehmspritze haben und wie, in welchem Kontext gehst du damit um? Also, das ist ja wahrscheinlich auch ein anderer Typus Patient, der sagt, ich will eine Abnehmspritze haben, als der sagt, ja, ich möchte die Oviva-Diga haben, oder?
Ja, also auch das ist dann, ich sehe es auch erstmal als Hilferuf an, ob man jetzt nachher dem die Spritze verschreibt oder nicht. Sei nochmal dahingestellt, aber erstmal dieses Gespräch suchen mit dem Patienten. Und ich habe für mich, für unsere Praxis, ein Blatt erstellt, doppelseitig, wo man einfach nochmal über die Wirkweise von den GLP-1-Rezeptor-Agonisten spricht. Was machen die? Was ist in etwa erwartbar von einer Gewichtsabnahme? Was sind auch so die unerwünschten Nebenwirkungen? Magen-Darm-Beschwerden zum Beispiel, dass der Patient da auch drauf vorbereitet ist. Ich zeige denen auch die Kosten auf, sage, ja, das ist ein Privatrezept, die Krankenkasse übernimmt es nicht. Ob sich das irgendwann mal ändert, weiß man nicht. Im Moment ist es ganz klar geregelt, dass nur bei Indikation Adipositas es indiziert ist, aber eben nicht übernommen wird von den Krankenkassen. Also ich versuche das wirklich gut aufzuklären. Und wenn der Patient das aber möchte und entsprechend adipös ist und ja, ich das Gefühl, es ist wirklich auch einfach sinnvoll für den Patienten, weil damit verhindern wir ja auch on the long run auch wieder Folgeerkrankungen. Dann kriegt er das auch. Dann kriegt er es als Privatrezept und wird dann natürlich regelmäßig einbestellt, dass man vorher guckt, gibt es irgendwelche Probleme, irgendwas, was zu erwarten ist. Und da man da ja immer, je nachdem, welches Präparat man da wählt, immer die Intervalle hat, wo man die Dosis hochschraubt, bestelle ich den dann auch mal regelmäßig ein, um zu gucken, klappt es mit der Gewichtsabnahme, treten Nebenwirkungen auf, soll man die nächste Dosis machen, wie ist es so? Und deshalb finde ich es gut, dass wir es besprechen. Was eine der, in Anführungsstrichen, Probleme ist, die ich auch mit allen Patienten bespreche, ist, es gibt diesen Jojo-Effekt. Und der ist, solange man die Spritze nimmt, nehmen die Patienten eigentlich fast alle wirklich schön ab. Und es ist hier auch ein geniales System. Weniger Appetit, dann noch die ganze Diabetes-Thematik. Aber vor allem diese Heißhungerattacken, der Appetit, der weggeht, die schnellere Sättigung. Also soweit wir heute wissen, nach heutigem Stand, sind es ja wirklich sehr, sehr gute Medikamente. Aber dieses Thema Jojo-Effekt ist da. Und deshalb oftmals, wenn Patienten das wollen, verschreibe ich den parallel eine Diga wie Oviva und sage hier, machen Sie das parallel, weil wenn Sie jetzt nur spritzen und Sie ändern nichts in Ihrem Leben, Sie werden auch ein bisschen abnehmen, aber dieser Jojo-Effekt wird hundertprozentig wieder einsetzen. Und also ich fühle mich als Arzt auch einfach schlecht, wenn ich einfach ein Medikament verordne, damit der Patient seinen Lebensstil so weiterführen kann. Weiß ich nicht, finde ich, dafür sind wir nicht Ärzte geworden. Dann ist man ja einfach nur einer, der irgendwas weitergibt. Sondern es muss eingebettet sein, sagen, Sie müssen auch was tun. Sie müssen Sport, Sie müssen an die Ernährung ran. Nutzen Sie sowas wie so eine App hier, die Sie ein bisschen einmal die Woche, circa so eine Stunde, müssen sich dann damit beschäftigen. Dann gibt es einen kleinen Lerninhalt, das ist auch nicht zu viel, das kriegen Sie gut vermittelt, das ist alles nett und grafisch schön aufbereitet. Und das sollte parallel zu diesen Spritzen erfolgen, wenn der Patient das eben möchte. Ja, es gibt dann auch Patienten, die sagen, bei den Kosten will ich es dann doch nicht. Oder die sagen, habe ich aber nicht gewusst, dass ich das mir selber spritzen muss. Gibt es das nicht in Tabletten? Ist ja auch gerade in Entwicklung. Also
ja,
ich glaube, es ist ein individuelles Gespräch, also es ist immer ein individuelles Gespräch notwendig. Und auch da ist der Kontext wichtig, nicht einfach nur dieser Spritze und sagen Tschüss, sondern den Wiedersehen und ihn zu motivieren, Lifestyle-Changes parallel durchzuführen. Und das kann zum Beispiel eben durch so eine App ganz gut angeleitet werden. Daher die ich da habe, ich bespreche das mit denen, ob die das wollen, ob die das nutzen möchten. Die meisten, würde ich sagen, machen das. Es gibt auch ein paar, die sagen, nee, ich brauche das nicht, aber ich habe es inhaltlich verstanden, was ich machen soll. Das reicht mir ja auch. Aber der Patient soll informiert sein.
Also ich würde sogar, also vielen Dank für die Einordnung. Ich bin da jetzt in diesem Thema mit den Abnehmspritzen nicht so tief drin, aber ich kann das jetzt nur mal so auf das Thema so ein bisschen Schlaf übersetzen. Also ich bin sehr zurückhaltend, Schlafmedikation zu vergeben für einen Patienten, der keine Schlafhygiene gemacht hat. Und ich finde an manchen Stellen, auch an dieser Stelle, finde ich, soll digital vor Medikation stehen. Und fast erst würde ich sogar sehen, dass es ein Zeichen von Bereitschaft ist und sage erst die Diga. Und wenn ich dann sehe, sie sind auf dem Weg, dann kann ich mir vorstellen, um weiter zu unterstützen und die Spritze dann zu geben, wenn es dann wirklich initiiert ist. Aber da gibt es ja sicherlich auch noch gar keine Richtlinienhaltung zu, wahrscheinlich auch noch keine Studien zu. Und es wäre natürlich mal spannend zu untersuchen, Diga kombiniert mit der Abnehmspritze versus ohne. Ich bin mir sicher, da gibt es große Unterschiede, weil wenn das Verhalten nicht verändert wird, dann haben wir wirklich wieder diesen Jojo-Effekt. Aber das ist so jetzt meine persönliche Meinung und ich hoffe, dass sich das irgendwann auch mal wirklich in Studien niederschlägt und auch vielleicht in den Leitlinien übernommen wird, noch viel deutlicher, dass das von Anfang an mitgedacht wird.
Ja, aber was du sagst beim Thema Schlaf, bevor wir einfach wieder blind eine Schlaftablette verordnen,
genau.
Dazu gehört, die Schlafhygiene vorher zu besprechen.
Exakt.
Und danach, es gibt Fälle sicherlich, wo man sagt, hier ist eine Tablette, nehmen Sie die mal zu sich für eine kurze Zeit, aber Sie können Ihr Leben nicht so weiterführen, wie Sie wollen, einfach jetzt noch zusätzlich eine Tablette kriegen. Dann bin ich einfach nur der Dealer vom Bahnhof statt der Arzt. Und so ist es, glaube ich, bei dem Abnehmen auch.
Das hast du schön gesagt. Matthias, wie geht's weiter bei Oviva? Was plant ihr in der nächsten Zeit? Ihr habt ja schon viel weiterentwickelt, hast du ja erzählt. Habt ihr da neue Dinge im Petto?
Ja, also erstmal haben wir natürlich unsere Diga für Adipositas, an der wir nach wie vor natürlich weiterentwickeln wollen. Wir sind da nicht zufrieden im Sinne von, dass wir schon viel erreicht haben, aber es geht immer noch mal besser. Wir sind immer noch dabei, auch noch mehr Patienten damit zu nehmen. Auch was du eingangs sagtest und um die oder was wir eingangs besprochen haben, die Leute, die da auch wirklich weitermachen, die da dabei bleiben sollen. Da gibt es, glaube ich, aus unserer Sicht noch sehr viele Sachen, die wir einfach von der App an sich weiterentwickeln wollen. Für uns als Oviva ist jetzt so das nächste Thema. Unsere Mission ist es ja, Menschen mit gewichtsbedingten Krankheiten ein besseres Leben zu ermöglichen durch so digitale Lösungen. Und da gibt es ja noch ein paar Indikationen, die da interessant wären. Und da sehen wir jetzt so als nächsten Schritt sicherlich das Thema Bluthochdruck, Hypertonie, wo wir dann da auch planen, eine Diga auf den Markt zu bringen in dem Bereich.
Ah, okay. Ich bin sehr gespannt. Ein großes Thema, was wir jetzt vielleicht hier nicht unbedingt anschneiden müssen, aber was auch schon viele diskutiert haben oder jetzt auch eine erste Patientin zu mir kam, die zwei unterschiedliche Indikationen hatte und wirklich proaktiv nach einer zweiten Diga fragte, weil sie mit der einen Diga in den einen Bereich arbeitete und eine andere wollte. Hast du das auch schon mal gemacht, Matthias, in dieser Kombination?
Zwei Digas bei derselben Indikation?
Nee, nicht bei derselben Indikation. Also sozusagen eine Patient mit zwei unterschiedlichen Diagnosen, der sozusagen sehr gut damit arbeitet und sagt, okay, ich mache das und ich würde gerne das auch noch starten. Hast du das schon mal gemacht?
Ja, also dann wirklich eher so Hausärzte, so die Depressionen, wo man auch sagt, wir wollen irgendwie ein bisschen bridgen, bis jemand wirklich eine Psychotherapie kriegt oder der hat ein Erstgespräch, bis die folgenden Gespräche stattfinden, dauert das und dann kann man durch so einen Depressionsdiga, nennen wir es jetzt mal, sich da selber mal durchgehen. Und wenn der jetzt parallel dann doch auch mal eine Schlafstörung hat oder parallel, die ja auch oftmals mit Depressionen verknüpft sind, oder Thema Gewichtabnahme hat, also ich habe auch Patienten, die zwei Digas haben.
Ja, spannend. Genau, diesen Fall hatte ich jetzt auch das erste Mal und die war auch wirklich voll dabei. Bin gespannt, ob es da auch irgendwann mal Empfehlungen gibt, wie man das macht, auch besonders, wenn es natürlich so metabolische Patienten sind, ne, die halt einen Hypertonus haben, aber auch Adipositas, wo man sagt, okay, das ist jetzt, ich entscheide mich jetzt erstmal für die Diga und dann im zweiten Schritt für die Diga. Die Frage ist, welche hat den größten Impact auf welches Ziel? Ich würde jetzt erst immer sagen, okay, Adipositas, Hypertonus, da würde ich wahrscheinlich erstmal auf die Adipositas gehen, weil da würde ich sagen, da ist der Hypertonus schon mit drin, aber da gibt es sicherlich auch Unterschiede, die man dann herausarbeiten kann, für welchen Patienten was passt. Und da bin ich sehr gespannt, lieber anderer Matthias, wo ihr da die Unterschiede macht und wie man sozusagen auch dann erkennt, so als Hausarzt, der nehme ich jetzt das oder jenes und was ist jetzt besser indiziert bei diesem Patienten? Das wird sicherlich sehr interessant werden. Du hast jetzt einfach gewartet, dass ich dachte, du antwortest noch auf meine Aussage. Zum Ende wollte ich jetzt nochmal jetzt müssen wir mal ganz kurz hier einen kleinen Marker machen, weil ihr jetzt, seid ihr noch da, ja, ne?
Ja.
Ja, weil ihr so still gewesen seid, deswegen, okay, da muss ich hier kurz schneiden, aber nicht schlimm. Warte mal, ich sag jetzt mal schneiden, schneiden, schneiden. Gut, damit ich das dann hier rausschneiden kann. Jetzt haben wir über so viele positive Dinge gesprochen. Jetzt nochmal ein Punkt. Matthias, gibt es noch eine Stelle, wo Rückmeldungen vom Patienten bekommst und sagst, oh, das war schwierig oder wo es nicht so gut geklappt hat? Und wie gehst du damit um?
Es gibt vielleicht ein paar Patienten, die einfach mit der App als solches dann nicht ganz so zurechtkommen, die sagen, ach, ich habe das dann doch vergessen und wollte das nicht. Aber ja, ich finde, dann ist fast schon unsere Schuld als Ärzte, dass ich vielleicht die nicht gut ausgewählt habe. Mhm. Oder es gibt hier auch die Fälle, ja, dann ist da gerade noch die Mutter gestorben oder sonst irgendwas. Da sage ich auch, wissen Sie, ich finde es total toll, dass Sie mit dieser App angefangen haben. Ich kann es total nachvollziehen. Sie haben gerade echt eine Belastung. Lassen Sie das doch jetzt. Ne? Oder ich kann verstehen, dass Sie jetzt diese App nicht weitergeführt haben und sich da einmal die Woche durch diese Lektionen durchgeklickt haben. Ist jetzt so, ist eine besondere Situation. Ich finde super, dass Sie angefangen haben. Machen Sie doch im nächsten Monat weiter. Ne? Ja. Oder machen Sie Pause und wir sehen uns einfach in 3 Monaten wieder. Das ist ja das Schöne als Hausärzte. Ich kann den Patienten bitten, einfach in 3, 4 Monaten wiederzukommen. Dann kann man nur sprechen, ist das Akutproblem, keine Ahnung, Kündigung, Tod der Eltern, was auch immer, was irgendwie Patienten alles mit sich bringen, dann eben erledigt. Und dann kann man sagen, so, und jetzt machen wir nochmal Neustart, jetzt gehen wir nochmal ran. Also ja. Bei solchen Sachen habe ich Nachsicht, wenn ein Patient sagt, ich konnte es jetzt einfach nicht nutzen. Wenn der Patient sagt, ja, ich habe es aktiviert und einmal rein und dann fand ich es irgendwie, habe ich es einfach nicht genutzt. Ja, dann sage ich schon, wissen wir, es kostet die Krankenkasse auch einfach eine gewisse Summe und das ist schon auch schade, dass sie es jetzt nicht genutzt haben.
Ja.
einen genauen Grund kann ich dann gar nicht nennen. Also der Patient sagt, dann hat er halt einfach nicht benutzt, ja.
Ja, ja, ich hack da immer noch mal nach und sag so, okay, was war's denn jetzt ehrlich? Jetzt so mal Butter bei die Fische, woran lag's denn jetzt? Sag dann auch, Sie müssen mir hier nichts um die Nase schmieren. Sie können ganz ehrlich sein, weil ich will auch dazulernen und verstehen, was für Sie die Hürde war. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele das dann doch auch schätzen und dann wiederum sagen, ja, jetzt habe ich das eine Woche nach nicht gemacht. Lohnt sich das jetzt nochmal anzufangen? So, ne? Also einmal so ein paar Tage draußen gewesen und dieser, also so eine Starthemmung dann wieder anzufangen, weil sie denken, dann lohnt sich's nicht mehr, ist ein ganz wesentlicher Punkt, den ich ganz, ganz häufig höre und sage ich immer, doch, Sie fangen jetzt wieder an, es lohnt sich, ja, auch jetzt haben Sie eine Woche nicht gemacht, aber es lohnt sich, wieder einzusteigen und nur ein kleines Stückchen erstmal weiterzumachen. Und dann nimmt auch die sozusagen diese Motivation auch wieder an Fahrt auf. Ich sehe manche Patienten, es kommt drauf an, wie häufig man sie sieht, ne, und ob man sie in diesen 3 Monaten sieht. Ich mache entweder ein Follow-up oder 2, bis ich diese 90 Tage um sind. Ich bestelle meine Patienten immer so Woche 8, 9 ein und dann mit der Entscheidung, mache ich eine Wiederverordnung oder nicht. Und dann gucke ich mir auch die die Daten an, die aus der DIGA im Report kommen, je nach DIGA. Und dann bespreche ich das mit dem Patienten. Und dieses, jetzt machen Sie nochmal, hilft häufig und die sagen dann, ja, danach habe ich nochmal angefangen. So, also das ist nicht zu unterschätzen. Guckst du in diese Reports rein?
Ja. Also manchmal bringen Patienten die mit. Ja. Da steht ja jetzt einfach eine grobe Info, Ausgangsgewicht und so viel abgenommen, aktuelles Gewicht. Also das finde ich schön, weil wenn der Patient das ausdruckt, ist ja wie so ein kleines Zertifikat, wo er manchmal auch stolz ist, sagt, guck mal, das und das habe ich geschafft. Ganz viel steht ja nicht drauf, aber das steht eben drauf und dann alles, was nochmal ausgedruckt ist und schwarz auf weiß da steht, wo man eine Zahl vergleichen kann, finde ich auch einfach für den Patienten eine gute Motivation. Ihr könnt mir ja auch die Zahl sagen, ne? Aber dass der Report da ist, es ist verbindlich und der Patient denkt sich vielleicht auch manchmal, ich meine, die meisten machen es für sich, aber manche, wenn man eine gute Arzt-Patienten-Bindung hat, dann macht es manchmal der Patient ja auch für einen selber, wenn er einen beweisen will, dass er ohne Tablette zurechtkommt oder wenn er beweisen will, dass er es doch jetzt auch mal einen Monat schafft, auf das und das zu verzichten, dann so ein bisschen so das Spiel dann im Arzt-Patienten-Setting, dann macht der Patient es auch so ein bisschen für einen selber. Und wenn er einem dann diesen Arztbrief oder Arztbericht heißt, glaube ich, dann da mitbringen kann, immer so, sehen Sie, Herr Doktor, habe ich ja geschafft. Und das freut mich dann immer. Ich sage, sehr toll, also haben es nicht für mich gemacht, haben es für sich gemacht, aber es freut mich auch sehr für Sie. Also ja. Dementsprechend, ich nutze das, aber das nutzen auch nicht alle Patienten. Also ja, vielleicht die Hälfte oder ein Drittel oder so drucken das mal aus und bringen das mit. Die nutzen nicht alle, aber die, die es nutzen, für die, die sollen ja auch eine Antwort dann darauf kriegen. Und das ist dann meist ja ein Lob oder ein Hey, gut gemacht.
Also ich finde diese Reports unfassbar wichtig, auch für uns als Feedback, um auch wieder sozusagen positiv motiviert zu werden, auch weiter sich mit diesen digitalen Anwendungen auseinanderzusetzen und auch Wertschätzung dem Patienten gegenüber. Und ich finde, ich sehe es nicht anders, als wie wenn ich auf einen Laborwert gucke. Da fragt mich auch keiner, ob ich drauf gucken will oder nicht. Das ist eine natürliche, normale Handlung. Und ich finde auch, auf diesen Report zu gucken, wo nur ein Trend zu sehen ist, es geht in die richtige Richtung oder es hat sich so und so entwickelt, finde ich gehört mir zu meinem Selbstverständnis als Mediziner dazu, auch das mit zu beachten und zu betrachten. Und wenn ich die DIGA verschreibe, trage ich dafür die Verantwortung. Besonders bei einer Wiederverordnung muss ich sie auch begründen. Und deswegen finde ich es wichtig und ja, motiviere meine Patienten immer, dass sie auf alle Fälle diese Reports, wenn es möglich ist, mitbringen oder ich mal einen Blick ins Handy werfen kann oder wenn das noch nicht machbar oder verfügbar ist. Aber gut, da gibt es auch Unterschiede.
Vielleicht kann das ich auch nochmal reinspringen.
Ja, ja, gerne.
Das ist auch für uns natürlich total wichtig, ja, und das ist auch jetzt das ist uns schon bekannt, dass diese Arztreports wirklich auch von den Ärzten immer wieder auch eingefordert werden. Also wir, das ist also auch nochmal so ein Schritt, was wir, oder ein Thema, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben, gerade diese Übertragung von diesen Arztreports, muss ja jetzt nicht immer ausgedruckt sein, vielleicht gibt es auch andere Möglichkeiten, an den Arzt zu vereinfachen. Ja. Das ist sicherlich auch ein Thema, was wir weiter vorantreiben wollen, weil wir da auch so viel Interesse von den Ärzten sehen und aber auch so viel positives Feedback, ist auf jeden Fall ein Thema, was wir jetzt auch kurzfristig oder mittelfristig, also in den nächsten Monaten, wo wir dran arbeiten wollen.
Was du sagst, Alexandra, es ist so ein kleiner Richtigkeitsbeweis, sozusagen. Es hat geklappt, so dass das Geld da sinnvoll investiert. Der Patient hat da mitgemacht. Wir haben Effekt. Und wenn er das jetzt dann vielleicht nochmal für 3 Monate haben möchte, darf er das gern machen. Und es gibt mir auch einfach ein gutes Gefühl zu sagen, ja, dann soll er weitermachen. Es klappt. Ja, es geht in die richtige Richtung.
Naja, und auch wenn es nicht klappt, ne? Also ich habe auch manchmal Patienten, da sehe ich sozusagen, okay, es stagniert oder es funktioniert nicht. Und ich habe schon sozusagen aufgrund dessen auch manchmal Diagnostiken verändert oder nochmal weiter nachgeforscht, weil es ja so eine Art auch so ein Monitoring zwischen den also unseren Visiten ist und unseren Konsultationen, wo ich denke, boah, also das, was ich hier präsentiert bekomme und das, was ich sozusagen in diesem Report sehe, das passt gar nicht so zusammen. Also finde ich das auch ein wichtiges Feedback an uns. Und manchmal zeigt sich da eine Seite, die ich vorher gar nicht wahrgenommen habe. Das finde ich sehr interessant und deswegen finde ich es auch nicht schlimm, wenn sich auch nichts verändert. Auch das kann man nutzen, so in Anführungsstriche, und ins Gespräch gehen. Zum Schluss von beiden möchte ich nochmal ein Abschlussstatement haben, ein Appell an die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen oder auch alle anderen, die uns hier zuhören. Gibt es ein Thema vielleicht, was ihr ansprechen wolltet oder was euch noch auf dem Herzen liegt, was ihr sagt, das möchtet ihr noch gerne hier loswerden, was ich jetzt noch nicht angesprochen habe? Dann würde ich jetzt erstmal den Matthias Schurig bitten.
Ich bin gerade überlegen, ja, also ich kann grundsätzlich erstmal nur sagen, ich freue mich jetzt sehr über den Austausch. Wenn irgendwie Themen sind, die gerade auch die Ärzte hier, die den Podcast vielleicht hören, die sie umtreiben, wo sie sagen, Mensch, so, da hätte ich nochmal Feedback dazu, können sich jederzeit direkt bei mir melden oder bei unseren Teams, die dann auch mit den Ärzten in Kontakt stehen. Wenn wir da was übersehen haben sollten, sehr gerne auf uns zukommen. Und ich kann vielleicht auch noch als Aufruf, ja, lassen Sie sich da, wie wir gerade schon gesagt haben, diesen Arztbericht in der DIGA jederzeit gern zeigen, weil den hat jeder von unseren Patienten, der ist verfügbar und den kann man sich auch gern einfach von den Patienten zeigen lassen.
Super, also in den Shownotes von dieser Folge, wenn man dort reinklickt, kann man sozusagen eine E-Mail finden, wo man euch anschreiben kann mit Lob, mit Kritik und mit all euren Wünschen und einen Zugang zum Test-Account, weil der ist wichtig, reinzuschauen, zu wissen, was passiert denn da eigentlich, ja, um das dem Patienten auch zeigen zu können.
Ganz unkompliziert, jederzeit, ja.
Sehr genau. Und werde ich alles zur Verfügung stellen, sehr, sehr gerne. Matthias, Alex.
Ja, also ich glaube, aus Arztsicht einfach rein egoistisch gesehen für jeden Arzt kann so eine DIGA hilfreich sein, weil wir müssen manchmal ein bisschen weniger Aufklärungsarbeit leisten oder können das einfach externalisieren und wissen, es gibt irgendwie ein gutes Produkt, die sind vom BfArM geprüft. Der Patient kann das nutzen, er sollte es dann auch nutzen. Ich sollte es, glaube ich, gut auswählen, wer das jetzt kriegt, aber ich sollte es dem Patienten dann eben auch geben. Aber auch ich selbst habe einfach eine kleine Entlastung dadurch. Das finde ich aber nochmal wichtig mitzunehmen. Und dann natürlich aus Patientensicht, ja, man sollte sich mal mit DIGAs beschäftigen, wer das noch nicht getan hat. Das ist eine wertvolle Sache. Und was du vorhin sagtest, Alexandra, wird, glaube ich, spannend. In den nächsten Jahren werden solche DIGAs, bin ich mir auch ziemlich sicher, auch Einfluss und Einzug in Leitlinien nehmen, dass es irgendwann kommt. Es gehört dazu, eine DIGA mit zu verordnen, durch so eine Art DIGA-Kurs durchzugehen. Und wir können das jetzt schon machen. Also ich finde es eigentlich schön, auch als Arzt einfach in seinem kleinen Arztköfferchen auch diesen Skill DIGA verordnen drin zu haben. Also wer sich damit noch nicht beschäftigt hat, kann ja vielleicht diesen Podcast nochmal als Motivation nehmen, das zu tun.
Wunderbares Schlusswort. Vielen, vielen Dank euch beiden, Matthias, auf der einen oder anderen Seite mit eurer Einordnung und der Offenheit, die ihr mir hier entgegengebracht habt und auch dem Publikum, die hier zuhören und zuschauen. Vielen, vielen Dank dafür. Weiterhin für Oviva alles Gute bei der Weiterentwicklung, Verbesserung der Anwendung und auch der Hypertonie-DIGA, die dann irgendwann kommen wird. Und dir, Matthias, in deiner Praxis weiterhin ganz viel Erfolg mit deinen Patientinnen und Patienten. Und ich finde toll, dass du da so offen und so sehr auf Augenhöhe dran gehst. Und ich finde solche Kollegen sehr, sehr schön und gut zu hören, dass es die gibt. Das habe ich dir letzte Woche schon gesagt und es hat mich sehr beeindruckt und das möchte ich gern weiter unterstützen. Vielen Dank, alles Gute.
Vielen Dank.
Danke auch und danke fürs Zuhören.
Danke, dass du heute dir diese Folge von Oviva direkt angehört hast. Alle Infos zu dieser Folge und den Kontaktmöglichkeiten findest du wie immer in den Shownotes, wenn du in dieser Folge hineinklickst. Ja, und wenn du selbst einmal ein digitales Produkt oder Projekt im Gesundheitsbereich entwickelt hast und es professionell präsentieren möchtest, mit fachlicher Substanz und der passenden innovativen ärztlichen Zielgruppe, dann melde dich gerne bei mir. Und ja, wo immer du auch bist, wünsche ich dir alles Gute und bis bald. Viele Grüße, Alexandra.